da sind wir wieder. Ich glaube mit dem 12. Bam Bam Tape. Und ich habe heute Johannes Höhn, a.k.a. Pangea, Teil der German Roamers, ein Wahnsinns-Landschafts-Natur, auch Sneaker-Fotograf, zu Gast. Und wie fast alle meine Gäste, scheiß viele Follower bei Insta. Ich glaube knapp eine Viertelmillion. Johannes, ich begrüße dich herzlichst.
Hallöchen, ich freue mich sehr. Ich fühle mich geehrt, dass ich hier dabei sein darf.
Sag doch mal ganz schnell, wo bist denn du gerade?
Aktuell bin ich in Köln, wo ich auch beheimatet bin seit 12 Jahren. Und ja, befinde mich zu Hause.
Okay, und wo kommst du denn? Kommst du ursprünglich aus einer anderen Stadt?
Ja, genau. Ich bin damals 2006 nach meinem Abitur bin ich dann aus Kaiserslautern hergekommen zum Studieren.
Oh, ja. Ich hoffe, du hast kein Lautern-Shirt fußballtechnisch mitgebracht nach Köln.
Ah, damals glaube ich schon, aber das passt mir mittlerweile auch nicht mehr. Also das habe ich ein bisschen abgelegt, die Liebe zum Fußball und der Pfälzer Fußball, sage ich mal.
Ja, naja, es gibt doch immer, oder? Das wird doch eher sind doch Dauerrivalen, die beiden, oder nicht?
Ach ja, aber ich glaube, da gibt es deutlich schlimmere Fäden zwischen Vereinen als jetzt zwischen Lautern und Köln.
Ja, definitiv. Bestimmt. Sag mal, erzähl doch mal, ich habe deinen German Roamers Kollege Max Münch, den hatte ich vor, ich glaube, 1-2 Wochen zu Gast. Ja. Und was wir nicht getan haben, wir haben nicht über die German Roamers geredet, so ganz kurz, und wir haben es so angerissen, aber kannst du mir denn mal ein bisschen mehr darüber erzählen, was ihr so treibt und wie es dazu gekommen ist?
Ja, das ist natürlich gar nicht so leicht zu erklären, aber ich versuche es mal runterzubrechen. Also im Endeffekt, als ich damals sage ich, ja, so lange ist es noch gar nicht her, vor 4,5 Jahren überhaupt mit Landschaftsfotografie begonnen habe, da war das bei Instagram noch nicht, wie es heutzutage ist, dass es halt so gefühlt an jeder Ecke zu sehen ist, sondern es war noch schon recht überschaubar. Und gerade auch, was jetzt so Landschaftsfotografen aus Deutschland betrifft, die eben auf der Plattform aktiv waren, gab es eben so eine Handvoll, wo man gesagt hat, die sind irgendwie, machen irgendwie spannendes Zeug und fotografieren vorrangig in Deutschland, aber eben schon in so einem neuartigeren Stil und nicht in diesem ganz klassischen übertechnisierten HDR-Landschaftsfoto-Style, den man vielleicht so damit verbinden würde. Und da war meine Idee dann einfach zu sagen, lasst uns doch einfach daraus ein kleines Kollektiv gründen und mal schauen, was draus wird. Aber im Endeffekt war es eigentlich nur die Idee zu sagen, dass man halt eine Insta-Page macht, wo eben man die Leute zusammennimmt, die halt irgendwie cooles Zeug machen hier in Deutschland, was Landschaften und Outdoor angeht. Und so ging es eigentlich los.
Okay, bist du Gründungsmitglied?
Ja, auf jeden Fall. Also im Endeffekt hatte ich auch die Idee dazu und habe mir den Namen überlegt. Dementsprechend auch Gründungsmitglied, genau.
Ja, das Gründungsmitglied, wie mir scheint. willst du mal einmal kurz deinen Namen Pangea erklären? Also ich denke mal, es geht um den Kontinent.
Ja, genau, aber das hat irgendwie einen ganz anderen Hintergrund. Okay. Beziehungsweise den Namen habe ich mir schon vor, Gott, ich glaube mittlerweile 10, 11 Jahren gegeben. Damals hatte ich noch überhaupt nichts mit, also ich habe nicht fotografiert, ich habe damals eigentlich nur Videos gemacht, insbesondere halt Skate-Videos und so. Also ich war noch komplett anders unterwegs. habe mich dann mit VHSC-Camcordern beschäftigt und halt so kleinere Skate-Video-Produktionen gemacht. Und damals war das halt irgendwie so, dass man dann nicht unter seinem bürgerlichen Namen dann im Internet das veröffentlicht hat, sondern alle hatten irgendwelche coolen Produktionsstudio-Namen. Das klang halt irgendwie cooler. Und entsprechend habe ich mich dann irgendwann hingesetzt und gedacht, ja, ich brauche jetzt auch irgendwie irgendein Alias halt und wollte halt irgendwas mit P haben, wegen der Alliteration mit Produktion quasi. Ja. Und bin einfach auf die Suche gegangen nach Begriffen, Wörtern, die passen könnten, und dann bin ich eben über den Begriff Pangea gestolpert, den ich dann von der Bedeutung her erstmal extrem spannend fand und cool, sehr positiv eigentlich, und fand auch den Klang von dem Wort einfach cool, und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Und lustigerweise hat sich jetzt auch meine ganze Fotografie oder was dann später gekommen ist, viel mehr dahin entwickelt, dass der Name auch Sinn ergibt. Damals hat er eigentlich ja, keinen Sinn ergeben.
Total. Ey, das war ja Glück. Ja, Alliteration, da sagst du was. Da kann ich ein Lied von singen. Sag mal, Skater-Videos, du bist ja wahrscheinlich noch blutjung, wenn ich mal so schätzen dürfte.
Schön wär's.
kannst du es noch sagen?
Ich glaube, ja, wenn es sein muss, würde ich noch sagen. Ja, aber nein, ungern.
Sollst du nichts gezwungen werden. Ich hatte gedacht, weißt du, wenn du jetzt so einen alten Typen hier am anderen Ende des Mikros hast, dann fällt dir das so wahnsinnig leicht, weil du dann mir gegenüber immer noch.
Ach so. ja, ich weiß ja nicht mal, wie alt du bist. Du kommst mir auch noch sehr jung rüber. Und sehr 42. Vital.
42. Ah, okay.
Ja, bin ich so knapp 10 Jahre unten drunter, also.
Also, blutjung.
Blutjung. Könnte
mein Sohn sein. Ich habe Skater-Videos bei so zu meiner Zeit, ich sage so zur Abi-Zeit, da waren es eigentlich die Jungs, die Skater-Videos gemacht haben. Überhaupt die Skater-Szene hat immer die beste Musik gehört. Das war nur gut. Es war Bad Religion und es waren eigentlich geile Punk-Zeug, das ich jetzt irgendwie kaum noch finde. Jetzt hören die Skater alle Hip-Hop.
Ja.
Aber da kann ich ja, ich merke, ich habe auch natürlich, ich habe durch deine Fotos geguckt und es schien mir auch alles näher am Hip-Hop an.
Auf jeden Fall.
Ich habe jetzt, finde jetzt nochmal irgendwie einen guten Menschen da draußen, aber na gut. Sag mal, weil du gerade meintest, bevor ich überhaupt fotografiert habe und bevor ich Film gemacht habe, hast du denn, bevor du Filme gemacht hast, irgendwas Gutbürgerliches gemacht? Hast du irgendwo mit Geld verdient?
Also als ich angefangen habe zu filmen, da habe ich eigentlich noch gar nichts gemacht, weil da war ich noch auf der Schule. Das war halt immer eher so, das hat sich einfach automatisch ergeben, weil, wie gesagt, Skaten war halt so mein großes Hobby und das war halt, keine Ahnung, wann habe ich damit angefangen, mit vielleicht 11 und dann, damals gab es ja noch kein Internet und nichts und das Einzige, worüber man sich, oder was einen sehr, sehr geprägt hat, waren halt einfach damals die großen Skate-Videos aus den Staaten oder halt was halt an Medien da gab. Und dann, war das halt so die Vorbilder und man wollte dann natürlich auch irgendwie sowas machen. Und dann das ist eigentlich so der, was den allerersten Stein ins Rollen gebracht hat, dass da mein Interesse überhaupt für Kameras oder überhaupt irgendwas mit, ja, audiovisuellen Medien geweckt hat. Und wie gesagt, das war dann noch natürlich zur Schulzeit und dann hat sich das so ein bisschen eigentlich immer weiterentwickelt, aber immer nebenher. Also ich habe meine Schule zu Ende gemacht und bin dann, wie gesagt, vor gut 10 Jahren nach Köln gekommen. Oh Gott, 13. und habe dann, also ich bin hergekommen, um Sport zu studieren tatsächlich in der Sporthochschule hier. Okay. Und habe auch, als ich mit dem Studieren angefangen habe, eigentlich nur nebenher Videos gemacht und es war immer so ein Hobby. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt keinen konkreten Plan, was ich eigentlich mit dem Sportstudium erreichen will, sondern es war, wie es bei vielen Sportstudenten, glaube ich, ist, so, dass, okay, ich bin irgendwie ganz sportlich, mir liegt das irgendwie und sonst keinen richtigen Plan, also studieren wir halt mal Sport, so die Nummer. Aber ich muss sagen, dass gerade dieses Sportstudium, glaube ich, auch schon ein sehr großer Faktor war, der mich dann dazu gebracht hat, dann eher diesen kreativen Weg weiter zu verfolgen. Und im Laufe des Studiums dann nebenher, wie gesagt, weitergemacht. Immer wieder ein bisschen equipmentmäßig upgedatet, was halt so im Studienbudget möglich war. Und so kam eins zum anderen, würde ich sagen.
Okay, also das heißt wirklich, du hast, du bist quasi aus dem Studium in die Fotografie und Video gerutscht und hast damit auch dein erstes Geld verdient. Nicht gekellnert, nicht irgendwas gemacht?
Ich habe natürlich, während ich studiert habe, hier und da Studentenjobs gemacht, klar. Aber ich habe jetzt in dem Sinne, ich habe mein Studium zu Ende gemacht. Also ich bin Diplom-Sportwissenschaftler tatsächlich.
Wow.
habe aber wirklich unmittelbar danach eigentlich angefangen, mein Geld als Fotograf zu verdienen.
Und okay, verstehe.
Bis heute nicht, wie es so nahtlos funktioniert hat, aber irgendwie hat es geklappt und das ist ja eigentlich ganz cool.
Ja, du hast deine Uni zu Ende gebracht, das ist natürlich, also du bist jetzt ein großes Vorbild für all die Kids, die hier zuhören.
Genau.
Und ich war auch lustigerweise an der Uni zu Köln eingeschrieben. Ich glaube, das war, was waren das? Neue deutsche Geschichte und Amerikanistik oder so. Und ich war nicht einmal da. Nicht wirklich. Ich habe nicht eine Vorlesung besucht. Ich glaube, ich habe den Uniboden einmal betreten. Nee, aber nochmal zu deinen, das macht ja auch so ein bisschen Sinn, dass du sagst, dass zu einer Zeit bei Instagram irgendwann noch gar nicht so viele Landschaftsfotografen gab, die irgendwie cooles Zeug gemacht haben, weil ich habe mit Max drüber geredet. Für mich ist so, ich Natur ist nicht mein Ding. Ja. Und ich kann mich dafür. Also ich war, egal ob ich Grand Canyon oder was auch immer ich mir angucke, es langweilt mich zu Tode und es nervt mich, dass ich da hinlaufen musste. und ich sehe immer, wie er natürlich abenteuerlich die Berge hochkraxelt und weit läuft und so. Das finde ich Wahnsinn. Und deshalb überrascht mich das immer wieder, wie viele Menschen, also es überrascht mich nicht, aber ne, aus meinem eigenen Ding heraus, wie viele Menschen auf Naturpics stehen. Also, ne, verstehe mich nicht falsch, die Bilder, die er macht, sind der Wahnsinn. Aber es ist halt so.
Ich glaube, das ist. Ja, ich finde es.
Analog find zu selbst, der Menge, die euch folgt, mega.
Ja, es ist. Ist auf jeden Fall ein Phänomen, aber ich sag mal, ich glaube, das ist einfach auch jetzt. Der Zahn der Zeit, wenn du so willst, und das kann sich halt auch schnell wieder ändern. Ich meine, bevor so diese Outdoor-Sachen so geboomt sind, hat halt irgendwie jeder gefühlt so Urban-Architektur fotografiert und das war irgendwie auch mal so ein, zwei Jahre total angesagt und jeder hat's gemacht und mittlerweile ist es halt so, dass halt jetzt gerade irgendwie sehr viel Landschaften fotografiert und gefeiert werden, aber das kann sich halt ja auch schnell immer ändern. Das sind ja auch irgendwie so Trends, die dann irgendwie entstehen, aus vielerlei Gründen.
Ja, ich habe bei so Landschaftsfotografie muss ich leider immer, also für mich in der Fotografie das Schlimmste, was es gibt, sind diese Langzeitbelichtungen nachts so an Seen und Wasserfällen. Und diese Dinger, die aber so 17 Millionen Likes bekommen bei Flickr, die meistgeteiltesten Dinger sind, das ist ohne Scheiß, das geht nicht in meinen Kopf. Ich finde es, aber vielleicht ist es auch ein Neid und ich hasse das, dass sich da jemand ansonsten stellt und so eine 14 Minuten Belichtung macht und das so aussieht. Ja, aber das finde ich schlimm und immer wenn ich so Naturfotograf, Landschaftsfotograf sage, mich das sagen höre, dann denke ich immer, Alter, das darf man nicht durcheinander bringen. So, aber das ist vielleicht das, was du meinst mit dem, ihr seid diejenigen, die es halt nicht so machen, die es halt schon auf die neuere, coolere Art und Weise machen.
Ja, also, es ist halt echt so super umfangreich, dieses ganze Thema und, aber wie du schon sagst, mir geht es auch so, dass ich mir halt super viel Kopf eigentlich darüber zerbreche, so, warum ist das so, warum feiern das Leute, warum. Also ja, du siehst es ja auch bei Instagram, dass es auch ganz viel so einfach Motive gibt, die offensichtlich halt keine Fotografie mehr sind, sondern halt eher Digital Composing, kann man sagen.
Ja, total, total, klar.
Aber es kommt halt einfach bei der Masse halt extrem gut an, weil wahrscheinlich 99% der Leute weltweit, dass sie gar nicht interessiert, ob das jetzt ein echtes Foto ist, sondern sie wollen halt einfach träumen und irgendwie irgendwas Geiles sehen. Das ist jetzt so ein kleiner Aspekt davon, aber wie gesagt, wenn man sich darüber Gedanken macht, glaube ich, dreht man echt am Rad und ich will das irgendwie auch nicht so nah an mich ranlassen, weil das irgendwie einen echt so das Brain zermürbt, wenn man zu viel darüber nachdenkt, warum, wie, was und keine Ahnung.
Also im Grunde genommen ist es auch in irgendeiner Form bei euch ein bisschen verpönt und es ist die Mühe, die ihr euch gebt, dahin zu reisen, das so zu fotografieren, zu warten, bis irgendwie die Sonne untergegangen ist und so. Du meinst, das ist ja auch eure Arbeit so ein bisschen wenn jemand hingeht und dann die ganze Scheiße am Rechner baut.
Also ich will mir da nicht anmaßen, irgendjemandem seine Arbeit schlecht zu machen, weil ich denke nur, es ist halt einfach ein Unterschied, ob du oder was ich sage, was wir jetzt machen oder was ich mache, wenn ich was auch Landschaften fotografiere, dann ist das, was man sieht, einfach ein Foto, so, was so entstanden ist. Aber wenn jetzt jemand halt als Teil seiner Kunst es versteht, sich aus vielen verschiedenen Motiven was zusammenzubasteln, was dann irgendwie eine neue Komposition ergibt oder so, dann ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Nur es wär's jetzt, ist jetzt nicht mein eigenes Ding, was mir so zusagt. Deswegen, also wenn ich jetzt für auch für die German Roma spreche, ist es immer so, dass es einfach wirklich noch Fotografie ist und wenig so, eigentlich gar nicht irgendwelches Composing.
Nochmal eine Frage. Ich denke mal, dass ihr untereinander bei den German Romas, dass ihr über Technik redet.
Ja, auf jeden Fall.
Aber habt ihr als German Romas in der Funktion, ich weiß ja, dass ihr manchmal zum Beispiel, wenn Fotomesse ist, wenn Adobe vielleicht was macht, euch findet man ja dann zusammen. Ihr habt aber nicht einen Endorser, einen Sponsor für die German Romas, was Kameratechnik betrifft, oder?
Nein, das in dem Sinne nicht.
Jeder darf fotografieren, wie er will.
Ja, ja, klar. Also das ist auch so vielleicht dem... Es war ja von Anfang an ein nur sehr loses Konstrukt, diese ganze Kollektivgeschichte. Und zu Beginn war es auch so, dass man, ich glaube, die wenigsten von uns haben sich wirklich persönlich gekannt, sondern man hat halt im Endeffekt eingeschätzt, okay, der ist cool, weil der macht gerade ganz coole Bilder und also möchtest du hier mitmachen. So. Ja, klar. Was ja auch irgendwie ganz witzig ist. Und jetzt 4 Jahre später kennen wir uns natürlich auch persönlich sehr gut. Aber es ist immer noch so, dass jeder eigentlich sein eigenes Ding macht und sein eigenes Business sozusagen hat. Und es ist natürlich auch, wenn du dir überlegst, du kannst natürlich auch nicht, es sind ja insgesamt 14 Leute, du kannst jetzt nicht für 14 Leute das komplett managen und für jeden immer alles abklären. Und du kannst auch jetzt nicht jeden von den Leuten dazu zwingen, mit einer Kamera zu arbeiten. Das ist natürlich Quatsch.
Nee. Deswegen, ich wusste nicht, dass es zum Beispiel, ich wusste gar nicht, dass es 14 sind. Ich dachte, ihr seid irgendwie zu viert oder zu fünft oder so.
Ja, doch, sind theoretisch ein paar mehr, aber natürlich gibt es so, sag ich mal, ein paar Leute, die aktiver sind als andere. Das ist ja auch immer dem geschuldet, was man so beruflich macht. Der eine Teil ist wirklich hauptberuflich Fotograf. Gibt aber auch Leute, die einen Fulltime-Job haben oder studieren. Also so eine bunte Mischung halt.
Sag mal, jetzt, wo wir beide so ganz alleine sind, ne, und keiner zuhört, willst du mal über einen von denen lässt? Findest du einen so richtig scheiße?
Nein, auf keinen Fall.
Sehr gut. Sag mal, ich habe ja jetzt mit Max und so wie mit jedem Fotografen eigentlich mal versucht, über so einen technischen Werdegang zu reden. Ne? Für Leute, die zuhören und sagen, ich finde Pangeas... Achso, ist es eigentlich Pangea oder Pangea?
Ich sage immer Pangea.
Gut, mache ich jetzt auch. Habe ich auch getan. Also, wenn jetzt jemand sagt, guck mal, ich finde Pangeas Bilder so geil und ich will das unbedingt wissen, ob der auch mit der Sony A7, R2, wie auch immer, fotografiert oder mit einer Canon, sei doch so lieb und hau doch mal einmal deinen technischen Werdegang raus.
Ja, okay, wow.
Du hast also, mit der Canon 550D angefangen. Das haben bis jetzt alle gesagt.
Es ist kein Scheiß. Also, wie gesagt, ganz angefangen hat es ja mit VHS-Camcordern, aber genau diese Kamera war auch wirklich dann die, die ich mir gekauft habe, weil, wie jeder es dir sagen wird oder wahrscheinlich auch gesagt hat, also bei mir war der Hintergrund, dass es ja somit die erste erschwingliche DSLR war, mit der man filmen konnte. Ja.
Ja.
Das heißt, das war halt natürlich so als Filmemacher oder whatever, damals der absolute Gamechanger, weil du halt einfach diesen Look bekommen hast, den du halt normalerweise mit einer normalen Videokamera damals nur, da haben sich ja die Leute die irresten Apparate angefertigt. Adapter, mit
um Schärfen, es geht ja um die Schärfen und Tiefe.
Genau.
Schärfe und das, ich weiß noch, diese kleinen Adapter, die du an die Mini-DVs packen konntest, die waren scheiße teuer.
Ja, aber ich meine jetzt so richtig, da gab es so ein richtig wissenschaftliche, also so richtig riesen Monsterapparate, wo dann vorne, dann wurde das irgendwie gespiegelt und die hier und da und dann konntest du irgendwie vorne dann irgendwelche alten Linsen drauf machen und dann hast du den Look bekommen. Also auf jeden Fall völlig absurd und als dann diese Kamera kam, war das für mich so der Anlass, darauf zu sparen als Student damals und mir die halt irgendwie zu holen und war dann halt natürlich wie jeder andere wahrscheinlich erstmal völlig geflasht davon, dass man da Videos machen kann, die einfach so einen geilen Look haben, ja.
Ich hab,
genau, so ging das los.
Achso, genau, du kannst gleich weiterziehen. Ich wollte nur noch einmal reingerätschen, weil ich habe, wir haben jetzt, also jeder Fotograf hat gesagt 550D und ich meinte ja auch, dass ich hatte mir die damals auch zum Film geholt Und da ist mir aber eingefallen, dass es gar nicht die erste war. Die allererste auf dem Markt, die erste DSLR, die filmen kann, konnte, die war aber von Nikon, das war die D90.
Ja.
Die D90, die konnte das und die hatte, irgendwas ist an deinem Mikro gerade.
Okay, ist wieder weg.
Oder tippst du? Nee, es klickert, nee. Klickert. Klickert laut, komisch. Die Nikon D90 war die erste und die habe ich mir auch sofort geholt. Und wenn du dir jetzt mal anguckst, was für ein Dreck da rauskam, also es war wirklich unglaublich. Also da war die 550D, wie du angemerkt hast, wirklich die erste, geilste und worauf man wirklich sparen wollte und musste.
Ja, genau.
Also ich habe dich unterbrochen. Wie ging es dann weiter?
Ja, genau. Das war dann eigentlich auch, glaube ich, der Moment, wo ich dann begonnen habe, auch zu fotografieren, weil zuvor hatte ich halt immer nur Videokameras und dann, wenn ich dann ein DSLR in meiner Hand hatte, war mir dann klar, ey, eigentlich ist die ja auch zum Fotografieren gedacht und habe dann relativ schnell gemerkt, dass eigentlich das Fotos machen mir auch super viel Spaß macht und ich daran Interesse habe und so ist es dann relativ schnell darüber geschiftet, auch dem geschuldet, dass dann diese ganze Videogeschichte sich ja extremst rasant weiterentwickelt hat und irgendwann als Student konntest du da einfach nicht mehr mithalten als Ein-Mann-Produktion, weil du ständig irgendwelche neuen Technik-Sachen rauskamen und dann whatever, also sei es hier so Flycams, was dann, wo es dann mit losging, immer wurde alles, ja, neuer, besser, teurer und war halt irgendwie dann so ein bisschen uninteressant für mich. Dementsprechend bin ich dann zum Fotografieren rüber geswitcht und habe mir dann als nächstes, was vielen anderen auch so ging, 5D Mark II war meine erste Vollformatkamera.
Ja, meine auch.
Und mit der habe ich dann auch echt eine lange Zeit viel gemacht und war natürlich auch dann nochmal ein großer Step. Und ich glaube, als nächstes kam dann, was habe ich dann gemacht? Ich weiß es schon selbst nicht mehr, ich komme schon nicht mehr so richtig mit.
Bist du dem Canon treu geblieben?
Nein, bin ich nicht.
Okay.
Ja, also irgendwie über irgendwelche, ich glaube eine 6D hatte ich auch mal eine Zeit lang, genau. Und dann von der 6D, ich weiß nicht mehr, irgendwann habe ich mir auf jeden Fall dann die 7R II von Sony geholt.
Ach, verrückt.
Und das, oh Gott, ich bin selbst total verwirrt und komme gar nicht mehr so richtig dahinter, aber naja, was jetzt die digitale Seite betrifft, ist es heutzutage halt so, dass ich auf jeden Fall für kommerzielle Jobs oder ja, wenn es darum geht, große Auflösungen zu haben, immer noch mit der 7R III jetzt mittlerweile arbeite. Habe sonst aber auch noch die Sony A9, mit der ich eigentlich super gerne shoote. Und habe aber auch noch für die Landschafts-Outdoor-Trips Olympus-Kamera, OMD.
Mhm.
Ja.
Aber sag mal, die OMD ist aber nicht Vollformat, oder?
Nee, genau, das ist Micro Four Thirds. Das ist einfach ein bisschen aufgrund des Gewichts, ist die halt super praktisch für, wenn du größere Touren machst, ist das halt schon ganz cool.
Ja, vor allen Dingen, wenn du eine Landschaft, wenn du irgendwas fotografierst, was ja so focal-technisch plain ist und du nicht eine wahnsinnige, also durch den Chip eine größere Tiefenunschärfe haben möchtest, sondern alles darf schon so ein bisschen scharf sein, dann ist das ja auch nicht so ein Thema.
Genau. Wobei ich sagen muss, dass natürlich ein Vollformat schon irgendwie mehr Spaß macht, weil auch wenn ich irgendwo auf Natur bin und mal ein Porträt von jemandem machen will, ist es dann schon ein bisschen traurig, wenn man nur die Micro Four Thirds dabei hat. Aber ja, jede Kamera hat ja so ihre Stärke.
Klar, absolut. Was würdest du denn sagen, was neben der Landschaftsfotografie so dein zweites
Jetzt sind wir hier schon bei 24 Minuten. Stärke. Ich habe gefühlt noch gar nicht viel erzählt. weil, ja, wir haben jetzt viel über Landschaft gesprochen, aber eigentlich mache ich halt extrem viel unterschiedliche Sachen, was auch, glaube ich, so ein bisschen, ja, wenn du so willst, ein bisschen das Einzigartige an meiner Arbeit ist oder was so ein bisschen anders ist als bei anderen Landschaftsfotografen, weil ich halt eigentlich ziemlich viele Interessen habe und ja, jetzt auch seit gut einem Jahr auch super viel analog fotografiere und da mache ich eigentlich super viel.
Ach, ist das so?
Ja.
Aber da habe ich mir einen analogen Fotografen in die Sendung geholt und weiß davon.
Ja, ich frage mich die ganze Zeit, warum du mich nichts dazu fragst, aber ja.
Ja, da können wir jetzt drüber reden. Ja, aber wie wundervoll. Aber du wolltest noch zu Ende erzählen, glaube ich, deine
Arbeit. Genau. Also ich glaube, wenn man das jetzt so runterbrechen will, ist es eigentlich klar. Outdoor-Fotografie auf jeden Fall, aber ich mache auch immer noch sehr viel im Sneaker- und Streetwear-Bereich, auch wenn man das jetzt auf Instagram nicht mehr so viel sieht, aber ja, abseits dieser App hat man ja auch Jobs zu tun und so, und das bewegt sich dann auch viel in dem Bereich, aber das sind eigentlich schon so die beiden Hauptfelder und irgendwie versuche ich so beides irgendwie so ein bisschen zu vermischen und irgendwie sich gegenseitig beeinflussen zu lassen und da so ein bisschen daraus meinen Stil zu finden.
Ja, cool. Also ich meine, wird ja auch so, wenn man deine Seite öffnet, wird das ja auch eigentlich, springt es einem ja ins Gesicht. Und ich finde es mega, ich finde total gut. Also ich bin jetzt selber gar kein Sneaker-Fan, aber ich sehe das ja. Das ist ja auch eine ganz klare Ecke und eine ganz klare Richtung. Und ich finde das super, dass es nicht sowas gibt wie, naja, das sind ja komplett zwei konträre Richtungen, das kann man nicht kombinieren. Ich finde das, man sollte halt genau so, wie du schon sagst, man sollte immer das fotografieren, worauf man steht. Eine Herzensbeziehung sollte man dazu haben. Und wenn du jemand bist, der sagt, ich finde auch so Sneaker geil oder ich sammle die oder wie auch immer, dann ist das Naheliegendste. Und ich sag den ganzen Leuten, die gerade anfangen, ne, die, wenn ich schon höre, ja, da hat man aber gute Verdienstchancen, das könnte man noch machen. Das ist bitte, bitte, bitte nicht. Wenn du das for the long haul machst, dann nimm das, was du liebst und mach das, was dir,
ne? Das glaube ich halt auch. Also so ging es ja bei mir auch wirklich mit den Schuhen halt los, weil ich damals halt eigentlich händeringend genauer nach etwas gesucht habe, was kann ich eigentlich fotografieren? Ich habe keine Ahnung, ich will einfach lernen und will irgendwas machen, aber so wie es halt vielen am Anfang geht, so ging es mir auch. Und da war für mich halt naheliegend zu sagen, okay, hier, ich habe meine Schuhe, die ich sammle, die zu Hause stehen. Ich versuche einfach, die irgendwie abzulichten. Und das war irgendwie für mich, glaube ich, die beste Entscheidung. Weil es halt auch zu einer Zeit war, wo dann der Sneaker-Boom, dieser ganz große, der kam erst kurz danach. Und dann war ich glücklicherweise halt einer der ersten, die halt aufwendigere Turnschuhfotos gemacht haben, was halt immer noch völlig absurd klingt, wenn man das so hört. Aber plötzlich war das dann so total gefragt auf dem Markt und alle wollen halt unbedingt, es sind halt viele, viele Einflussgrößen. Und ich hatte da halt, glaube ich, ein bisschen das Glück, dass das dann genau das war, was gefragt war und mir auch so ein bisschen meine ersten Jobs eingebracht hat, beziehungsweise dann auch wirklich eine Festanstellung, wo ich dann nur das gemacht habe. Und das war für mich auf jeden Fall der Einstieg in die hauptberufliche Fotografie. Und deswegen finde ich das auch mega cool. Und auch wenn ich heute viel weniger da in dem Bereich mache, ist es immer noch was, wofür ich eine Leidenschaft habe. Und wie du schon sagst, ich glaube, das ist wirklich elementar, wenn man in der Fotografie irgendwie was erreichen will, und dann muss man irgendwie was machen, wofür man brennt. Wenn es nur Job ist, dann hat es überhaupt keinen Sinn. Ja. Und so handhabe ich das eigentlich auch jetzt noch. Also, und nur deswegen fotografiere ich jetzt Landschaften, weil ich einfach gemerkt habe, dass mich das anspricht und ich das einfach auch mal selbst ausprobieren will und dem so ein bisschen meinen eigenen Twist geben will. Und ich glaube, keine Ahnung, vielleicht ist es in 5 Jahren wieder was ganz anderes oder da kommt was Neues dazu.
Ja, das sage ich den Leuten auch, das Leben schlägt ja gerne Haken und das ist das Spannendste überhaupt, finde ich, gerade für so Leute, voll, die irgendwann aufwachen morgens und sagen, weißt du was, Alter, die Landschaft, die kann mich irgendwie, die kann mich mal im Arsch lecken, ich habe plötzlich, ich liebe Autos und wurde immer mehr und plötzlich mache ich das, ich meine, was Spannenderes, finde ich, gibt's nicht. Und ist ja kein so. Muss, aber wenn das so sein sollte, ist das, finde ich, immer toll.
Also ich beobachte es auch an mir selbst, wie gesagt, um jetzt nochmal auf das Analoge zurückzukommen, dass ich dadurch halt irgendwie mal wieder, ja, auch einfach nur aus purer Leidenschaft zur Materie einfach gesagt habe, das hab da einfach voll Bock drauf, mich damit mehr zu befassen, und ist halt eine ganz komplett andere Art von Fotografie. Aber was mich jetzt momentan halt einfach teilweise viel mehr anspricht als das 100. tolle Landschaftsfoto vom Praxer Wildsee in Südtirol. So, das ist halt einfach so ein bisschen, ich mag es halt nicht, mich da irgendwie auf irgendwas auszuruhen. Und ich sag mal so, Also es ist jetzt ehrlich gesagt nicht so schwer, als Landschafts-Outdoor-Travel-Influencer-Fotograf irgendwie viel Geld zu verdienen und nur um die Welt zu reisen. So, das ist, du hast eigentlich eine Schablone, an der kannst du dich bedienen und dann funktioniert das, ja. Mhm. Aber das ist halt in keinster Weise mein künstlerischer Anspruch, aber auch vor allem nicht mein persönlicher Wunsch. Ich bin gar nicht drauf aus, rund um die Uhr um die Welt zu reisen und keine Ahnung, habe auch nicht irgendwelche Bucketlists oder so, sondern ich will halt eigentlich nur wirklich Fotografie machen oder auch auf Neudeutsch gesagt Content, der halt irgendwie andere Leute ja irgendwie abholt und inspiriert und irgendwie so ein bisschen meine eigene Vision auch einfach darstellt. So, deswegen, das tut irgendwie momentan auch viel das Analoge für mich und deswegen lasse ich das jetzt auch immer mehr in meinen Account so einfließen einfach, weil es sich einfach für mich aufdrängt.
Ja, unbedingt, bitte, bitte. Bei mir rennst du damit sowieso offene Türen ein. Ich verstehe jeden. Ich verstehe jeden, der sagt, und nicht nur, da gibt es ja auch manche, die sagen, die sind halt schon sehr verliebt in einen digitalen Look. Und die sagen, ja, das macht Spaß und für mich ist es das also eher so bei der Arbeit, die Haptik und das Prozedere, aber selbst von den Bildern so sieht man dann immer selten was. Es gibt halt Leute, die auf den Look so wahnsinnig stehen, also so ein Rundum-Paket, was ich ja eher so empfinde und so bin, weil für mich ist es jedes Mal so und es ist auch egal mit welcher Kamera, das ist bei meiner Leica M10 genauso. Ich bin die meiste Zeit damit beschäftigt, diesen digitalen Look wegzukriegen. Sei es über Tipps und Tricks, sei es über Filter oder sei es über Presets. Und das ist dann immer der Unterschied zu den analogen Sachen, die ich halt so gut wie gar nicht bearbeiten muss. Die sind einfach
genau,
schön,
wie
sie sind.
Und das ist halt einfach auch,
Erzähl den analogen Geeks doch mal, mit welcher Kamera oder welche Kameras du denn so hast.
Ja, jetzt geht's los. Okay. Also ich glaube, ich habe da echt mittlerweile ein bisschen was angeschafft, aber so was jetzt so ein bisschen mein Go-To-Setup ist, ist einfach die G2 Contax.
Geil.
Weil ich finde einfach, dass die Kamera so für mein Alltagsgeknipse, was ich so analog betreibe, die einfach echt schon genug Automatik mitbringt, aber immer noch sehr viele geile manuelle Einstellmöglichkeiten bietet und du die Linse wechseln kannst und so. Und die hat einfach, finde ich, ein sehr, sehr gutes Setup, womit du eigentlich alles machen kannst. Deswegen würde ich sagen, das ist so meine.
Weißt du eigentlich, dass die G2 ja technisch gesehen ein Rangefinder ist, wie die Leica? Auch wenn sie einen Autofokus hat, was natürlich disqualifiziert.
Okay. Also
ist auf jeden Fall eine Messsucherkamera. Klar, du guckst ja nicht durch den Spiegel. Wie ist das denn? Hast du denn auch eine T2 oder eine T3?
Ich hatte, meine erste analoge war jetzt, die ich mir geholt habe, war die T2, weil ich ich dachte halt einfach so, ja, hier komm, Point and Shoot einfach mal, und mein Anspruch war auch zu Beginn jetzt nicht irgendwie damit irgendwas Spezielles zu machen, sondern ich habe halt irgendwie so gemerkt, finde ich irgendwie ganz cool, kann man irgendwie so auf Trips mal aus der Tasche ziehen und mal von Kollegen ein lustiges Blitzbild machen und einfach so behind-the-scenes-mäßig ein bisschen was dokumentieren. Aber es ging halt so super schnell, dass ich dann einfach so völlig obsessiv da mich rein vertieft habe und dann ja mit der ganzen Technik beschäftigt habe und jetzt mittlerweile, keine Ahnung, 6-7 Kameras habe und irgendwie super immer bei jedem Job, der kommt oder bei jedem Auftrag oder Projekt immer überlege, kann ich das nicht vielleicht auch irgendwie auf Film schießen? Wäre doch irgendwie viel geiler und so. Und
aber jetzt gib, halt doch, jetzt gib uns doch mal hier noch einen Pulli. Sag doch mal, die 7 Kameras, die kannst du doch, versuch die mal kurz runter zu rasseln.
Okay, warte, ich mach kurz meine Schublade auf, dann kann ich dir das auch noch genau sagen. Also ich habe einmal die Olympus OM1. Die ich übrigens bei Ben Hammer auf seinem Flohmarkt gekauft habe. Dann Point and Shoot die Olympus Mew 2.
Toll.
Dann habe ich noch eine Olympus, die Mew Zoom 130. Die fährt so einen langen Rüssel raus. Ja, die ist benutzt, habe ich glaube ich einen Film drauf geschossen und seitdem wieder angerührt. Dann habe ich noch eine Minolta Weathermatic Unterwasserkamera. Da liegt geil. seit seit Ewigkeiten einen Film drin, der bei Bild 15 ist und ich habe keine Ahnung, wann der jemals voll sein wird, aber egal. Dann habe ich die Nimslo 3D.
Wie?
Nimslo 3D.
Die kenne ich nicht.
Wie bitte? Ist das dein Ernst? Nimslo 3D? Ja, so eine Stereoskop-Kamera mit vier Linsen. Kennst du die nicht?
Ah, doch.
Ja, ja, jetzt. Damit du kannst du so schöne Wackelbilder machen.
Ja, ich dachte gerade, weißt du, das 3D hätte ja auch wie eine 5D. Hätte ja auch
ach so, okay.
Point in, ich war immer noch im Kopf bei Point and Shoot und da hätte ich gedacht, was, die kenne ich nicht?
Ist diese... Genau. Dann kommen wir zu den guten Sachen, also Contax G2 mit, ich glaube, vier Linsen mittlerweile. Wow. Und dann halt die Leica M6.
Die, ach, die hast du auch. Schön.
Ja, die habe ich auch. Die ist auch, ja, also macht super viel Spaß. Einfach geil, damit zu fotografieren. Habe aber aktuell nur einen Vogtländer 35 1.4, aber ich finde das schon
ziemlich cool. Das habe ich ja auch und das ist mega. Das vignettiert schön, das ist geil.
Macht sehr viel Spaß, ja. Und dann mein absolutes Flaggschiff im Repertoire ist die Mamiya 7.2.
Alles klar, aber ja, die wiegt ja auch ein bisschen anders in der.
Ja, ist natürlich nochmal was ganz anderes und habe auch ehrlich gesagt mit der noch nicht ultra viel gemacht, weil es einfach auch nochmal, was die Kosten betrifft, ja nochmal eine ganz andere Liga ist als jetzt 35mm, deswegen. Aber es macht schon auch echt Spaß, mit der zu arbeiten und einfach was dann an Bildern da rauskommt, ist echt nochmal, ist richtig geil.
Geht es denn bei dir so, also ich kann jetzt nur von mir reden, ich habe ja immer, also alles, was ich im Leben mache, kommt bei mir in Wellen und es ist wichtig, dass ich muss da auch auf diese neue Welle warten, sonst bringt das alles gar nichts. Und das betreibe ich dann so manisch und das ist, geht bis ins kleinste Detail, so wenn ich sage, ich habe ganz viel 35mm fotografiert und jetzt gerade wieder, ich war letztes Jahr im Februar oder März war ich in Venedig und hatte mir eine Hasselblatt, eine 500 cm oder eine 513, nee, 501 oder 500, ich glaube eine 500er habe ich mir geliehen von Tobias Paul, hier Produzent aus Hamburg, netterweise, also danke nochmal an dieser Stelle und habe vorher nie was mit Rollfilm gemacht. So, ja. Und hatte da angefangen, meine Schwarz-Weiß-Sachen hier selber zu entwickeln und das war also alleine auch nochmal wegen dem Schärfebereich, das war so schön.
Ja, das hat absolut.
Das, und das ganze Prozedere, das vom Entwickeln zum... Und ich fand das einfach so geil. Klar, es ist größer, 12 Bilder sind hart, die sind auch schnell weg. Ich muss irgendwie, weißt du, mit einer Lichtmesser-App muss ich so ungefähr gucken, ob das hinkommt. Aber wie genau, wir beide ja wissen, Film verzeiht total viel. Deshalb, auch wenn du daneben liegst, drauf geschissen, das ist alles in Ordnung.
Alles ist Kunst.
Alles ist Kunst, genau so. Und jetzt gerade, nach ungefähr einem Jahr, kribbelt's und es kommt in mir auf. Und irgendwer von meinen lieben, lieben Followern, von meinen Bücherkäufern, hat mir vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr ein Komplettset angeboten. Mit zwei Mattscheiben, zwei Bags, ich glaube zwei Objektiven, in zwei Koffern, also mit allem drum und dran, ich glaube für 1,5.
Geil.
Und ich weiß nicht mehr, wer es war. Also der soll sich bitte melden, wenn er das hier hört. Und ich habe gerade wieder so richtig Bock, Mittelformat zu schießen. Und da auch meine nächste Frage. Entwickelst du denn Schwarz-Weiß zu Hause?
Nee, da muss ich, also wie gesagt, ich bin ja auch selbst noch, was das ganze analoge Metier betrifft, völlig am Rumexperimentieren und
Johannes, mark my words. Was du brauchst, ist mein analogen Fotografiekurs im Bam Bam Club. Da entwickeln wir zusammen und alles wird ganz wunderbar und deine Welt wird nicht mehr die gleiche sein. Du musst anfangen, zu Hause zu entwickeln. Das, was du schon gerne machst mit dem Einlegen und Rausholen, dieses ganze Ding hängt nochmal ein schöner Rattenschwanz dran, wenn es ums Entwickeln geht. Und ich sag dir, das ist wie ein Kind gebären, aber ohne die Schmerzen. Das ist ganz toll. Johannes, und wir sollten definitiv in Kontakt bleiben, tun wir ja sowieso, aber einfach, um darüber nochmal zu sprechen.
Ja, auf jeden Fall.
Du musst das machen.
Oh Gott. Ja, das ist geil. Wie gesagt, großes Thema, viel Ja, aber auf jeden Fall gerade so das, was mich beschäftigt und wo ich viel mache. Und ja, finde es einfach geil, was es da auch für unendliche Möglichkeiten gibt. Und das Allergeilste finde ich eigentlich, dass du ein Foto nicht nachmachen kannst. So, Punkt.
Mhm, also ein Unikat zu schaffen.
Genau.
Ja.
Ja.
Ich muss mich gerade mal fragen, aber warte mal, kann man das, ist das denn digital anders, meinst du?
Ja, schon eher. Also ich sag mal, vielleicht auch jetzt gerade in dem zumindest in dem Landschaftsbereich. Also du kannst natürlich zu dem gleichen Spot fahren und ähnliche Lichtbedingungen haben und dann kannst du ein digitales Bild natürlich über digitale Bearbeitung schon sehr, sehr, sehr ähnlich aussehen lassen. Das meine ich damit jetzt so ein bisschen.
Ja, okay, und, verstehe. Sag mal, eine ganz wichtige Frage. Wir sind jetzt schon bei 40 Minuten. Ich muss uns richtig ranhalten, aber ich habe die wichtige Frage, die ich allen versuche zu stellen, die jetzt was Künstlerisches machen, so wie du, wie hoffentlich alle meine Gäste. Wenn man dir morgen deine Kunst nehmen würde und du dürftest nicht mehr fotografieren und auch filmen, wie würdest du dich ausdrücken? Was würdest du Produktives tun?
Ich würde auf jeden Fall anfangen, Musik zu machen. Das ist eigentlich, schlummert das schon in mir seit langem, dass ich auch unbedingt, also ich glaube, Leute, die mir folgen, die merken das auch. Ich mache halt auch sehr viel so kleinere Videoloops und so Geschichten und da, das ist einfach auch eine ganz, ganz große Inspirationsquelle für mich, aber auch, ja, Leidenschaft, so instrumental, Hip-Hop, Beats, Lo-Fi, keine Ahnung. Ja, und ich glaube, ich fände es vielleicht sogar geil, wenn ich endlich Zeit dafür hätte, mich damit zu befassen. Ich habe das bisher immer so ein bisschen von mir weggeschoben, weil ich weiß, da muss man auch sehr, sehr viel Zeit investieren und Leidenschaft dafür haben. Und ich habe im Moment einfach aufgrund der Fotografie nicht die Muße dazu, aber wenn, dann wäre es das.
Ich habe eine gute Idee. Ich habe eine gute Idee. Wenn es jetzt so sein sollte, du musst morgen aufhören, André Josselin muss morgen aufhören, der würde ja wieder ein paar Bars spitten. Der möchte gerne, der möchte rappen und du könntest auch die Beats produzieren.
Ja, geil. Finde ich eigentlich eine gute Idee.
Super, dann muss ich aber euer Manager werden, weil ich hatte die Idee und ich habe das schon, ich vermarkte das dann.
Hast du auch einen Bandnamen? Einen Bandnamen brauchen wir auch.
Für euch?
Die F14 oder so.
Die F1, die offenen Blenden.
Die offenen Blenden, genau.
Die Blender. Wir kriegen da auf jeden Fall was hin. Eine abschließende Frage, bevor wir zu den Kinderfragen kommen. Die kennst du, die Kinderfragen?
Die sind mir schon mal begegnet bei dir, ja.
Okay, super gut. Dann brauche ich das ja gar nicht zu erklären. Aber nochmal ganz kurz, auch für die Leute, die da draußen hören und sagen, ich hätte gerne 250.000 Follower, so wie Pangea. Nutzt du die Menge, um, abgesehen von Sponsoring, machst du Influencer, also verdienst du Geld mit deinen Followern, indem du irgendwas postest, in die Kamera hältst, machst und tust?
Jein, also ich glaube, Bob hat es auch bei dir im Podcast ganz gut gesagt, finde ich. Es muss immer passen, also was ich gar nicht mache und auch niemals annehmen würde, wenn jetzt keine Ahnung, eine Uhrenmarke mich anschreibt und sagt, hallo, was kostet bei dir ein Posting? So, dann so eine Mail, die lösche ich halt direkt. Oder meistens verkneife ich mir dann eine böse Antwort, aber es ist dann einfach für mich auch einfach respektlos, solche Mails zu bekommen und ich habe da halt null Bock drauf. Sowas würde ich halt auf keinen Fall machen, aber wenn jetzt zum Beispiel ich, was ich jetzt zuletzt gemacht habe, zum Beispiel für Adidas dann in London unterwegs war, wo dann auch so ein Release-Event ist, wo man eingeladen ist, aber mein Auftrag ist nicht, da als Influencer hinzugehen, sondern einfach dort vor Ort für den Kunden halt gute Sachen zu kreieren, dann mache ich das natürlich sehr gerne und dann poste ich davon auch was auf meinem Kanal, dass es dann immer so eine Mischung ist aus beidem. Aber ich finde es immer wichtig, dass es schon irgendwie vorderrangig darum gehen soll, dass ich irgendwie da mein Ding machen kann und irgendwie was Cooles dazu produzieren kann und dass es auch vom Produkt her einfach Sinn ergibt. Also wenn diese Gegebenheiten da sind, dann finde ich es auch völlig in Ordnung, aber ich bin jetzt nicht jemand, der da das komplett ausschlachtet. Natürlich könnte man das tun, aber das will ich nicht und das muss ich zum Glück im Moment auch nicht.
Ja, du sprichst doch für dich. Es ist kein Kind on the way und du musst kein Haus abbezahlen wahrscheinlich, deshalb geht es ja. Ach so, sag mal, du kriegst aber keinen wie Max von Mercedes ein Auto unter den Hintern geschoben.
Nein, nein, nein.
Okay. Also pass auf. Ich frag dich die Kinderfragen und wir marschieren da jetzt mal durch.
Yes.
Also, Johannes, deine Lieblingsfarbe?
Oh nein, da wollte ich mich doch drauf vorbereiten. Mist. okay, ich hau jetzt einfach raus. Teal, also so Teal, so, weißt du, was das ist? So türkismäßig, aber ein bisschen dunkler.
Teal ist ein dunkles, du meinst von Kachel, oder was? Teal, ja, ist ein dunkles Türkis?
Ja, also der Farbton Tealgrün. So, Tealgrün.
Geil. Aber der geht nicht in die Richtung, also meine Lieblingsfarbe wäre, ich liebe ja so ein Petrol.
Weißt du, so ein, okay.
so ein einigermaßen dunkles Blau, der kriegt natürlich auch so einen Hauch, Grün ab. Ja. Nee, pass auf, wir werden alle mal gucken, was Teal
für eine Farbe genau.
ist. Ich freue mich doch, dass es eine Überraschung gibt
und weil sonst, wieder blau sein. Sonst wäre meine absolute Lieblings... Ich weiß nicht, ob es als Farbe gilt. Graumeliert, gilt das als Farbe?
Ja, hier ja. Ja,
okay, dann
glaube ich, von Julia und Jill hatte Julia auch grau und da hat Jill sich beschwert, dass es keine Farbe sei. Hat es fast zu
einem
Ehekrach geführt. Sag mal, dein Lieblingsessen?
Burritos.
Geil, okay. Dann musst du mal, wenn du in Miami bist, vergiss es, ich habe gerade den Namen von dem besten Burrito-Laden in Miami vergessen. Aber es ist der beste.
Ich war da schon.
Ich war da schon. Wie heißt der?
Ich habe ihn auch vergessen. Warte. Hat er nicht irgendwas mit Taco im Namen? Ich weiß nicht mehr.
Ja, bestimmt. Egal.
Ja, aber ich war Dezember 17 da und essen und es war ganz geil.
Boah, das ist so unfassbar. Lieblingsgetränk?
Spezi.
Spezi, mhm. Bist du eher Power Ranger oder eher Turtle?
Ich habe mich früher für beides ein bisschen interessiert, aber für Turtles viel, viel, viel mehr.
Ja, aber dann kommst du gar nicht drum herum. Wer ist dein Lieblings-Power Ranger?
Damals war es auf jeden Fall der Rote, aber...
Der ja. Jason also.
Genau. Die Namen hätte ich nicht mehr hinbekommen, aber ja, der Rote. Turtle? Mein Lieblings-Turtle war auf jeden Fall Donatello mit dem Stock. Hier, Kampfstock.
Ja. Was hat er denn für eine Farbe?
Lila.
Oh, Lila gab's sogar.
Ja, der war so ein bisschen der Nerd frustriert. Und gut, das hat mich jetzt als unter 10-Jährigen, konnte ich das noch nicht so interpretieren, die Farbe, aber ich fand den irgendwie cool, ich weiß nicht warum. Und ich habe natürlich in deinen anderen Podcasts auch schon gehört, was da so genannt wurde und dann, ja, ich kenne mich mit den Turtles ja schon ganz gut aus und da wurden teilweise falsche Waffen zugeordnet und Farben, da haben sich mir die Nackenhaare natürlich aufgestellt, aber deswegen, ich hab das geliebt und was ich auch super geil, habe ich dann irgendwann mal, nur noch kleine Anekdote, bei eBay mal so ein altes Filmplakat von dem allerersten Turtles-Film, der rauskam. Also mit den wirklichen Schauspielern und den Kostümen, die sie hatten.
Ja.
Genau. Und das ist so nice. Dann schaut halt, ich glaube, Raphael schaut aus so einem Gullideckel und dann steht unten so, hey dude, this is no cartoon. Und dann ist einfach so, ist das so geil. Ich liebe das.
Hilf mir mal bitte ganz kurz weiter. Die einzigen Key Facts bei den Turtles, die ich noch mir zurück ins Hirn holen kann, weil ich habe das, wenn ich es gesehen habe, habe ich es halt vor 1990 gesehen. Ich habe es dann in den 80ern gesehen und danach nie wieder. Sag mir mal, die haben immer Pizza gegessen, oder?
Genau, ja.
Wir haben immer Pizza gegessen und es gab eine hübsche Reporterin oder was war die? So eine Blonde.
April O'Neill, ja.
April
O'Neill war und von Journalistin, ja.
Von wem wurde die gespielt in dem Film?
Oh, warte mal. Es gibt ja drei Filme. Also ich glaube, das hat auch mal durchgewechselt. War da jemand Bekanntes dabei? War es nicht sogar... Ich meine mich zu erinnern, dass einmal Sigourney Weaver war, aber das kann auch Ghostbusters gewesen sein, dass sie da drin war.
Das war Ghostbusters, ja.
Ja, ja, okay, nee, ich glaube, dann war das keine so bekannte Schauspielerin. Also das.
Das kann ja vielleicht jemand, der deinen Podcast hört, kann das dann wiederum, wie du dich über die Waffenzuteilung aufgeregt hast, kann sich dann auch
genau,
sagen,
genau.
Warum wisst ihr denn nicht, dass das
ja, aber die spielt ja keine so wichtige Rolle. Also viel wichtiger sind ja die Turtles selbst.
Ja. sag mal, genau, was haben wir denn? Ach so, ja, Lieblingsserie. Binge du gerade viel?
Im Moment nicht. Bin da gerade auch so ein bisschen lost und freue mich gerne über gute Ideen, aber das ist ja so, ja, das ist so, das, was du heute zuerst jemanden fragst, wenn du ihn triffst. Sag mal, was ist deine Lieblingsserie, was guckst du gerade so?
Ja, Netflix, ja.
Ja, aber ich glaube, wenn ich das jetzt runterbrechen müsste, was mein absoluter Favorit ist, einfach Stranger Things, auf jeden Fall.
Verständlich.
Einfach, weil es diesen ganzen geilen Vibe hat, der mich an meine Jugend erinnert und einfach super geil gemacht ist, der Soundtrack überragend ist und so weiter und so fort. Ansonsten, was ich auch noch eine mega geile Serie fand, ist The End of the Fucking World. Die fand ich auch überragend. Mhm. Hast du die gesehen?
Ja, deshalb habe ich auch nur gesagt. War immer auf meiner Liste und ist so ein bisschen untergegangen, weil ich aber auch so ein bisschen, hatte ich zu der Zeit so ein bisschen Angst, ich brauchte was Positives.
Okay.
Ich dachte, dass dieser Outcome mit ihm, dass er sich halt umbringen möchte und so, dass doch sehr viel Depression und noch Herz und Kram da reinspielt, und hatte ich so null Bock drauf in dem Moment.
Aber die ist einfach völlig, also wirklich unbedingt, ich finde die so geil gemacht, geiler Look.
Habe ich notiert, total. Wird gemacht.
Ja, alles klar, gut. Also ich würde die beiden mal nennen, ja.
Okay, Lieblingsfilm? Das ist das Schwierigste für mich, das ist die schwierigste Frage der Welt.
Ja, die ist extrem schwierig, aber ich glaube, ein Film, der mich als Jugendlicher auch schon sehr geprägt hat und den ich immer noch mir gerne angucke, ist Kids einfach.
Ja, geil. Deshalb habe ich mir übrigens Vans gekauft, ne? Die ja, ersten okay. Vans, die ersten Schuhe mit der Welle, die es gab, waren damals in Kids.
Ach, geil. Also ich habe den Film halt gesehen, keine Ahnung, wann war, 96 oder so ist er rausgekommen, da war ich halt 10 und ich weiß noch, dass wir damals dann bei meinem damaligen amerikanischen Freund, der bei uns gewohnt hat, weil Kaiserslautern, große Army-Base, da waren viele Amis, auf jeden Fall waren wir dann bei ihm und er war damals nochmal 4 Jahre jünger als ich, nee, kann gar nicht sein, auf jeden Fall war er noch jünger als ich und wir waren dann aber bei seinem großen Bruder im Zimmer und der hatte schon Videorekorder und Fernseher und so, für mich halt völlig absurd. Aber der hatte auf jeden Fall Kids auf VHS und da haben wir den Film geguckt. Und das hat mich natürlich dann auch extrem mitgenommen. Und ja, wenn ich ihn heute noch sehe, ich liebe den Film einfach über alles. Feier den nach wie vor, super geil. Finde auch die teilweise anderen Filme von Larry Clark ziemlich geil.
Ich meine, war ja auch in der ganze Subkultur- und Skater-Szene, ist ja, das passt ja dann auch gut zu dir.
Ja, wobei, das habe ich vorhin noch gar nicht angemerkt und ich will jetzt auch nicht den Rahmen sprengen, aber wenn ich von Skaten rede, meine ich tatsächlich Inline-Skaten.
Ja, ach, ja. So, ja. Jetzt. Okay, pass auf, da sage ich dir was, als zu meiner Zeit, als ich 96 Abi gemacht habe und wir, ja, so meine, also meine Skaterzeit, die war ja eher so von 88 bis so, keine Ahnung, 92. Und da war, da kam nämlich gerade, da kam die Generator von Bad Religion raus, das weiß ich noch. Da gab es, glaube ich, noch gar keine Inline-Skates. Das, ich glaube, kurz danach oder so.
Ja.
Deshalb ignoriere meine Frage, ob du gute Punkmusik gehört hast.
Du hast ja, die war natürlich auch
ob du Aerobic.
Ja, aber das sind ja die Vorteile, die man hat. Man muss sagen, Inlineskaten hat sich auch extrem cool entwickelt und da gab es auch schon immer coole Videos und da wurde auch gute Musik gespielt. Aber das sprengt jetzt hier den Rahmen. Lass mal weitermachen.
Ich nehme das so hin. Johannes, ich danke dir. Ich danke dir sehr,
dass du hier warst. Ja, ich danke dir.
Und ich hoffe, dass wir uns wiedersehen, denn ich habe jetzt mit so vielen Leuten darüber gesprochen, die dann sagten, scheiße, was mir überhaupt eingefallen ist, wir müssen unbedingt darüber reden und ich finde das, ich habe da noch so ein paar eher so technische Sachen und so Kameras etc.
Ja, wir haben jetzt hier völlig den Zeitrahmen gesprengt und ich habe das Gefühl, ich habe eigentlich nichts erzählt, aber
Alle Leute beschweren sich, dass mein Podcast so scheiße kurz ist. Ich glaube einfach, dass es einen Sinn hat, dass es bei anderen Leuten so lang ist und wir werden es einfach so machen, wenn Leute, die schon mal in der Sendung waren, Sendung. Die Leute, die schon mal hier waren, die nochmal wiederkommen, ist es so ein bisschen so wie einen alten Freund wiedersehen. Und deshalb, ich hoffe, ja, dass cool. ich dich ganz bald wieder hier begrüßen darf. Und ich wünsche dir mega viel Erfolg und Glück. Und wir beide müssen uns unbedingt weiterhin kontakten, was analoge Fotografieren geht.
Voll.
Ja. Und ich sende eine dicke Umarmung in meine alte Stadt Köln.
Yes, tschüss, alles mein klar. Lieber. Ich danke dir, mach's gut. Ciao.
Ciao.
Bam Bam Tapes, der Podcast-Quickie mit Ben Bernschneider.